Also wir haben jetzt in den 10 Jahren schon geschafft, so eine klare Richtung zu gehen, die in den ersten Jahren ja so noch ein bisschen mehr Erklärung bedurfte. So, hä, was, ihr macht Techno mit der Marching Band, verstehe ich nicht. Und das musste man so ein bisschen erklären, also anhand von unseren Konzerten und anhand von unseren Videos haben wir dann so alle mit auf eine Reise genommen und jetzt versuchen wir einfach dieses Ziel noch mehr einzuengen und dieses Messer vielleicht noch mehr zu schärfen, dass es noch krasser wird.
Moin, moin, Hamburg!
Stell dir vor, ein Spielmannszug marschiert durch die Straßen von Hamburg und es fühlt und hört sich so an, als wärst du mitten in einem Club auf der Reeperbahn. Nur, dass kein DJ an den Reglern steht, sondern Trompeten, Posaunen und ein Schlagzeug den Beat treiben. Das ist Meute, die Band, die Techno von der Tanzfläche auf die Straße gebracht hat und damit längst in den größten Clubs und Festivals der Welt gelandet ist. 2025 wird die Band 10 Jahre alt. Und natürlich wird das nicht nur mit einem fetten Album, sondern mit einem noch fetteren Konzert gefeiert, an einem Ort in Hamburg, an dem Meute noch nie gespielt hat. Mein heutiger Gast ist Thomas Burhorn, Trompeter, Gründer, kreativer Kopf und Manager dieser außergewöhnlichen Band. Mit ihm spreche ich darüber, wie alles begann, warum Hamburg für ihn immer noch der Nährboden bleibt und warum er nach 10 Jahren sagt, Meute, Liebe. Und bevor wir loslegen mit den Blitzfragen, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Die Hamburg Open Online University bringt Stimmen der Stadt auf die Bühne und wir sind dabei bei der ersten Hamburger Podcast-Nacht im Hansa-Theater am 13. Oktober. Mit dabei sind Hamburg, was willst du wissen? Elbvertiefung, wie ist die Lage? Millanton und wir. Jeder Podcast ist gut 20 Minuten auf der Bühne zu hören. In der Pause hat das Publikum, also ihr, die Möglichkeit, sich mit den Hosts und Gästen der jeweiligen Shows direkt auszutauschen. Und Live-Musik gibt's auch von Ottos Apfel. Tickets sind für 10 Euro erhältlich über den Ticketverkauf des Hansa-Theaters. Mehr findet ihr in den Shownotes. Und jetzt steigen wir ein. Cappuccino oder Filterkaffee?
Filter.
Früher Vogel oder Nachteule?
Früher Vogel.
Bestes Soulfood, das dich garantiert immer glücklich macht.
Oh, ich mag eigentlich schon die Abwechslung, aber Pasta geht eigentlich fast immer bei mir.
Was macht dir garantiert schlechte Laune?
Schlechte Laune macht mir schlechte Laune.
Das ist ein bisschen gemogelt, aber ich lasse das gelten. Wie beginnt für dich ein perfekter Tag?
Damit, dass ich einfach mich direkt ausgeruht einigermaßen fühle beim Aufwachen um roundabout 7 Uhr und dann mache ich Bewegungen entweder zu Hause oder draußen beim Joggen und wenn ich das so schaffe und es dann noch trotzdem früh genug ist, damit ich eben als früher Vogel auch noch hier gute Sachen schaffe, irgendwie zu erledigen in meinem Morgenflow, dann ist das ein sehr guter Tag.
Wie früh joggst du denn da?
Nicht so früh. Ich stehe um 7 auf und dann jogge ich um 7:05.
Was ist deine Joggingstrecke?
Große Empfehlung an alle, die in, die letztlich da wohnen, wo ich wohne, ist nämlich mit der S-Bahn zu fahren von S-Bahn-Haltestelle Ottensen nach Kleinflottbek und von da dann durch den Jenischpark und dann die Elbe entlang am Strand zurück. Also das ist wirklich ein Riesengenuss und das hören ja hier viele HamburgerInnen zu und deswegen kann ich das empfehlen. Jeder Tag sieht anders aus, das Wasser hat eine unterschiedliche Höhe, der Himmel hat eine unterschiedliche Farbe und der Strand ist manchmal richtig breit. Dann kann man am Strand laufen und denkt, man wäre in L.A., aber ist in Hamburg.
Was ist denn dein Lieblingsort in Hamburg?
Also, das finde ich schon magisch da unten. Also auch um die Tageszeit, da ist richtig wenig los. Ein paar Leute, die mit dem Hund spazieren gehen. Ich kann mich meistens schwer entscheiden für so ein einziges Für eine einzige Sache, wie man eben schon beim Essen gesehen hat. Aber das gehört auf jeden Fall zu den Lieblingsorten.
In Hamburg sagt man ja, entscheidet man sich gerne zwischen Alsterseite und Elbeseite. Dann bist du wahrscheinlich eher die Elbeseite.
Ja, weil ich da natürlich auch wohne. Ich kann auch mit einem Spaziergang um die Alster was anfangen. Aber so die Elbe morgens, das ist noch irgendwie größer und noch weitläufiger. Man sieht die großen Schiffe, die in die große, weite Welt fahren. Das finde ich dann doch vielleicht noch eine Spur spannender.
Was kann Hamburg richtig gut?
Ja, man sagt ja weltoffen sein. Vielleicht stimmt das ja ein Stück weit. Also vielleicht hat das ja auch was mit dem Hafen zu tun und den Schiffen, die da in die ganze Welt fahren und aus der ganzen Welt kommen, seit eh und je. Und so kann Hamburg, glaube ich, gut ein Ort sein, wo Menschen aus verschiedensten Kulturen zusammenkommen und miteinander sich schaffen zu arrangieren und aufgeschlossen zu sein. Das ist, glaube ich, schon eine Stärke hier und sollte es hoffentlich auch längerfristig bleiben. Und es lohnt sich vielleicht auch, da immer mal wieder drüber zu reflektieren, wie wichtig das ist.
Wo könnte Hamburg denn noch besser werden?
Vielleicht ebenfalls darin, weil ich glaube, das ist eine der wichtigsten Dinge. Also auch wenn Hamburg darin gut ist, kann Hamburg vielleicht an den Stellen, wo es das eben nicht ist und wo die Offenheit fehlt und wo die Bereitschaft, sich eben gemeinsam zu arrangieren mit den verschiedensten Leuten und verschiedenen Meinungen und verschiedenen Ansätzen, dass man das schafft zusammenzubringen. Also dieser Prozess wird ja nie fertig sein. Und auch wenn ich jetzt eingangs gesagt habe, Hamburg ist darin gut, lohnt es sich, glaube ich, ja insbesondere jetzt natürlich so in dem derzeitigen politischen Klima daran sich zu erinnern, darin gut zu bleiben oder vielleicht eher noch besser zu werden.
Sich nicht auszuruhen, ne? Was möchtest du unbedingt noch mal lernen?
Eine Sprache habe ich mir jetzt neulich mal überlegt.
Welche?
Französisch oder Italienisch. Und ich habe neulich eigentlich mir selber gesagt, es ist eigentlich, ich sollte einfach mit irgendeiner anfangen, egal welche.
Was möchtest du vielleicht sogar lieber verlernen?
Manchmal, wenn ich viel zu tun habe und das so ein bisschen stressig ist, beiße ich so mit meinen Zähnen so aufeinander, nachts im Schlaf. Da arbeite ich eigentlich gerade ein bisschen dran, dass mein Körper das verlernt.
Deine Beziehung zu Meute in einem Satz. Wie ist euer Beziehungsstatus?
Verliebt.
Und das noch nach 10 Jahren. Das ist doch schön, oder? Unser letztes Gespräch 2018, damals noch im Beta-Haus. Jetzt haben wir schon gesagt, bist du ja in der Victoria-Kaserne hier ausgezeichnet untergekommen, hast dir hier einen schönen Raum gebastelt, ein schönes Studio. Du hast damals gesagt, am Ende dieses Gespräches, wenn wir mit Meute, da ging es um die Ziele, wenn wir mit Meute jeden Kontinent bespielt haben, dann haben wir eigentlich eine Menge erreicht. Jetzt, 10 Jahre später, hast du dieses Ziel erreicht?
Ja, wir haben noch nicht Afrika bespielt. Doch, haben wir auch. Stimmt, noch nicht Südamerika, das ist es. Also wir haben noch nicht Südamerika bespielt. Insofern ist das Ziel noch nicht komplett erreicht, aber man könnte ja schon sagen, wir sind relativ dicht dran.
Das und, hast du auf der Liste, ja?
Naja, klar.
Ihr seid wirklich gut rumgekommen. Also für alle, die vielleicht nicht ganz im Thema sind, um nochmal Meute ganz kurz vorzustellen. Meute ist eine Blasmusikkapelle, die Techno spielt. Und du hast dir in einem Techno-Club in Berlin überlegt, Mensch, Techno, Blasmusikkapelle, zwei Dinge, die irgendwie urdeutsch sind, das zusammenzubringen, ist irgendwie neu, trotzdem irgendwie bekannt. Das könnte funktionieren, national wie international. Und dann hast du 2015 Meute gegründet. Ich glaube, euer erstes Konzert, mit das erste Konzert war Dockville. Das war 2016, glaube ich, und es war ein Mega-Erfolg. Und dann ist da richtig viel passiert. Und du bist eigentlich Trompeter, aber inzwischen bist du ja eigentlich viel mehr. Du bist irgendwie immer noch Trompeter als Teil der Band, aber du bist Musical Director, du bist Management-Mitglied, du prägst die stilistische Ausrichtung der Band, du steuerst die kreative Weiterentwicklung. Wie zufrieden bist du mit dieser Meute-Reise auch ganz persönlich so für dich?
Also persönlich bin ich damit, also zumindest von dem, was ich eigentlich gelernt habe, also was ich gerne machen wollte, kann ich da eigentlich zufrieden sein. Denn ich habe ja Jazz-Trompete studiert, um Trompeter zu werden. Und später habe ich nochmal Kulturmanagement studiert, um Kulturmanager zu werden. Und jetzt gerade kann ich das so miteinander verknüpfen. Und das ist toll. Auf dem Weg habe ich, bin ich jetzt natürlich nicht die letzten 10 Jahre jeden Morgen aufgewacht und habe gedacht, cool, ich bin zufrieden. Sondern es gab natürlich auch dann in dieser ganzen Gemengelage, die einfach mit extrem viel Arbeit auch verbunden ist. Und natürlich einem gewissen Druck, dass das auch alles immer weiterhin gut läuft und so, habe ich natürlich auch Tage, die mich dann nicht zufrieden gemacht haben, weil es entweder zu viel war oder mal irgendwas anstrengend war oder so. Und ich dann auch gemerkt habe, okay, wie kann ich denn das beides auch bleiben? Also ein Trompeter und auch ein Komponist und ein Musikproduzent und ein Manager, wenn der Tag nur 24 Stunden hat und die Woche nur 7 Tage und so. Und man dann plötzlich merkt, ich bin einfach so viel mit dem Management-Thema beschäftigt, was eigentlich meine Leidenschaft ist, dass aber gleichzeitig gar kein Raum mehr ist für das Kreative und fürs Komponieren und fürs Produzieren oder vielleicht auch einfach fürs Trompete üben. Und dann muss man aber trotzdem noch die Konzerte spielen und dann kommt man irgendwie Montagmorgen hier aus dem Tourbus gepurzelt und merkt, eigentlich muss ich direkt wieder ins Büro gehen und Sachen organisieren. Also das ist auf jeden Fall auch ein fordernder Prozess gewesen, der dann natürlich am Zufriedenheitsgefühl, also das war ja deine Frage, wie zufrieden,
ja,
bin ich dann auch genagt hat und wo ich gemerkt habe, okay, ich muss irgendwie das schaffen, das ganze Konstrukt und mein Leben so zu organisieren, dass ich das alles in eine Balance bringen kann. Also das, wovon ich früher geträumt habe, ja, cool, Trompete machen, spielen, komponieren, managen, produzieren, das kann ich alles gleichzeitig machen, das ist ja das reine Glück, also hätte ich früher ja gedacht, wenn ich hier mein zukünftiges Ich getroffen hätte, ich muss ja jeden Tag in die Luft springen vor Glück. Aber dann einfach zu merken, das kann auch wieder einen an ganz viele Grenzen bringen, die dann eben plötzlich, wo man einfach nicht zufrieden sein kann, weil es einfach beispielsweise zu viel ist. Denn das hätte ich natürlich so erstmal nicht erwartet. Und natürlich aufgrund dieser Erwartung, dass man das alles wollte, ist man ja auch erstmal bereit, an seine eigenen Grenzen zu gehen. Und es dauert ja oftmals dann auch ein bisschen, bis man das merkt, dass man die hier und da vielleicht auch über einen längeren Zeitraum überschreitet und dann feststellt, okay, was fehlt denn eigentlich gerade?
Wann war das? Wenn wir mal so auf die prägenden Stationen von Meute eingehen und deine Reise mit Meute.
Ja, dafür gibt es vielleicht auch gar nicht so einen Zeitpunkt, also das war wahrscheinlich von Tag 1, dass es einfach tierisch viel war gleichzeitig und in den ersten Jahren habe ich das einfach nur genossen und da hat dann die Euphorie, dass ich das alles machen darf und dass es alles auch gut funktioniert, überwogen und dann ist ja der Mensch ein anpassungsfähiges und auch stressresistentes Wesen erstmal. Mhm. Und dann kam dann eigentlich also so das erste Mal so ein Bedürfnis bei uns allen auch gab, dass man gemerkt hat, okay, jetzt bräuchte man so wahrscheinlich mal in einem Jahr, müssen wir wahrscheinlich mal ein bisschen kürzer treten, um uns neu zu sammeln und um eine neue Platte zu machen und sowas. Da kam eigentlich mitten in den Start der Tour, die wir dann noch machen wollten, also im Frühling und die wir dann noch, also wir wollten die Tour im Frühling machen, wir wollten im Sommer ganz viele Festivals spielen, wir wollten im Herbst weiterspielen und da kam dann mitten in den, ich glaube es war dann ja so der März, herein kam dann die Corona-Pandemie.
Da war doch was.
Da war doch was, genau. Und die hat dann erstmal sämtliche Zukunftspläne und Ideen ja total durcheinander geworfen. Und dann waren wir erstmal damit beschäftigt und dann konnte man sich wieder gar nicht so richtig über die eigenen Grenzen vielleicht Gedanken machen, weil wir das irgendwie handeln mussten. In der Zeit war ich eigentlich, bin ich jetzt im Nachhinein sehr froh, eigentlich über das, was ich zu tun hatte. Ich hatte nämlich eigentlich ziemlich viel damit zu tun, mit Förderanträge schreiben und irgendwie dafür sorgen, dass wir, dass so ein Grundrauschen bleibt. Also ich kenne einfach viele, die einfach auch darunter gelitten haben, dass das, also unter dieser großen gähnenden Leere, die habe ich glücklicherweise so nicht erlebt, weil es wirklich immer was zu tun gab. Naja, und dann ging es erstmal wieder los und dann war wieder volle Pulle und Action und dann habe ich jetzt eigentlich so in den letzten ein, zwei Jahren gemerkt, während wir ja auch weiter gewachsen sind und unser Management-Team auch weiter gewachsen ist, dass ich gemerkt habe, ist es trotzdem alles noch irgendwie immer noch ganz schön viel. Und ich muss es schaffen, irgendwie weiter mein Leben und meine Rolle in der Band so umzugestalten, dass ich auch eben mehr zu einigen entscheidenden Dingen komme, die mir wichtig sind, die einerseits einfach Privatleben sind und andererseits aber auch kreativ sein am, also an der Musik. Hm. Da habe ich nämlich gemerkt, dazu komme ich gar nicht mehr. Und das ist jetzt aber uns Gott sei Dank gelungen, dass unser Management-Team gewachsen ist und ich ganz viele Management-Aufgaben eigentlich mittlerweile in gute Hände geben konnte an Jennifer Schmidt und Jan Kittler, die jetzt bei uns das Management machen. Und ich mache dann seitdem in Anführungsstrichen nur noch die kreative Leitung und die musikalische Leitung und spiele natürlich Trompete und habe damit ja immer noch viel zu tun und bin natürlich auch noch als Manager noch derjenige, der ganz viele Sachen entscheiden muss, gemeinsam mit Jenny und Jan. Aber wir sind in einem sehr guten Prozess, dass sie mir ganz viele Sachen abnehmen. Und jetzt habe ich immer noch echt gut zu tun, aber bin nicht mehr am Limit.
Deshalb bist du auch noch verliebt.
Deshalb bin ich auch noch verliebt.
Genau. In dieses Konstrukt, das ja irgendwie auch dein Baby ist. Das klingt nach einer zunehmenden Professionalisierung. Im Kern die Band. Wie groß ist die Band im Kern?
Wir sind 11 auf der Bühne.
Dazu kommen ja noch die Subs, also die, die die einzelnen Personen vertreten, weil die Musiker selbst haben ja noch andere Acts, in denen sie spielen. Wie ist es mit dir? Spielst du inzwischen nur noch bei Meute oder bist du auch noch mal bei anderen Projekten?
Ja, ich spiele eigentlich ganz selten jetzt andere Konzerte und habe aber mittlerweile jetzt das auch so eingerichtet, dass ich mich hin und wieder auch mal vertreten lassen kann, um Freiraum zu haben für das, was passiert. Und das muss ich auch noch mal gucken, in welche Richtung das jetzt läuft. Aber ich bin jetzt nicht total heiß drauf, jetzt mit irgendwelchen anderen Bands noch auf Tour zu gehen, aber einfach jetzt Musik komponieren und produzieren. Dafür will ich Zeit haben und das zurzeit ist das dann eigentlich schon für das Projekt. Und allein, dass das wieder möglich ist, also vorher habe ich einmal so viel Meute gemacht, aber keine Meute-Komposition mehr. Das macht mich eigentlich schon glücklich und eben wieder auch noch viel mehr verliebt. Und wenn dann aber auch noch irgendwie so in diesem ganzen Kompositions- und Produktionsrahmen auch nochmal was anderes geschehen darf, ist das natürlich auch schön. Aber erstmal ist nach wie vor mein Fokus eigentlich total bei Meute.
Das heißt, du spielst dich zunehmend frei. Und wenn du jetzt zurückschaust auf Meutes prägende Station. Was waren denn da die prägenden Stationen? Denn ihr habt ja schon irre Konzerte hingelegt. South by Southwest wart ihr beim Coachella. Irre. Was waren für dich die prägenden Stationen, wo du dachtest, ach toll, das Ding fliegt?
Ja, also die erste prägende Station war unser allererster Auftritt auf der Straße auf dem Schulterblatt. Wo man schon mal gemerkt hat, irgendwie, vielleicht, es fliegt noch nicht, aber es schwebt schon so ein klein bisschen über dem Boden.
Mhm.
Es hüpft, ja. Und Dann war ja das Tolle, das erste, also das haben wir auf Video aufgenommen und dann hat sich das gleich so gut entwickelt, dieses Video, und viele Leute haben das im Internet angeklickt. Das war natürlich, also das waren so die allerersten prägenden Momente, wo man gespürt hat, okay, da geht jetzt wirklich was. Und dann ist es natürlich wirklich schwer zu sagen, weil es so wahnsinnig viele Konzerte waren, aber du hast das Dogville-Konzert erwähnt, unser erstes, das war wirklich auch für uns damals ein absolutes Highlight, auf so einer großen Bühne zu stehen und dann zu sehen, ganz viele Leute gucken sich das an und bleiben da und tanzen und finden es super. Dann haben wir mal in der Staatsoper hier gespielt, das weiß ich auch noch, so in den frühen Jahren. Das war auch ein dickes Ding, volle Staatsoper, wo alle aufgestanden sind und getanzt haben. Was für damalige Verhältnisse auch völlig unvorstellbar war und auch unvergessen in der Corona-Zeit, dass wir auf das Dach der Elbphilharmonie durften und da dann auch nochmal so unser Video drehen konnten. Genauso wie auf das Dach hier der Victoria-Kaserne des Fuchs, wovon es auch noch ein schönes Video gibt. Und dann gibt es manchmal Momente, die jetzt gar nicht, das sind jetzt gar nicht die allergrößten Stationen, sondern eher so Konzerte gewesen, also wo ich so ein Gefühl habe, wow, das fliegt, wo man dann beispielsweise in Manchester war auf einer UK-Tour und wir gemerkt haben, okay, auch, also wir sind jetzt nicht nur in London, sondern in einer zwar auch Metropole, aber dann doch etwas kleineren Stadt, von der ich jetzt auch nicht wahnsinnig viel wusste. Und dann ist man da und dann sind da 2000 Leute und das ist so eine intensive Stimmung, dass man denkt, wow, in Manchester. Und das Gleiche hatte ich bei der letzten Tour in Denver. So viel wusste ich nicht über Denver. Und dann ist man da plötzlich in Denver und dann sind da 3000 Leute oder 4000, ich weiß es gar nicht, und finden das super. Und das dann ist das Coachella toll und dann haben wir da im Hollywood Bowl gespielt mit Deadmau5, das war toll, und in Paris ist jedes Mal irgendwie der absolute Wahnsinn, und dass wir da schon im Olympia gespielt haben und im Zenit, also es ist so man kommt sich fast jetzt so ein bisschen doof vor, weil das wie so Name-Dropping klingt. Aber wenn eben jemand nach den schönsten Momenten fragt, dann sind das natürlich die Momente, wo man schon denkt, wow, das hätte ich damals vor 10 Jahren ja nicht zu träumen gewagt, dass es so darauf hinausläuft, dass wir da an so tollen Orten, so quer über die ganze Welt spielen und da Menschen sich einzelne Individuen haben sich den Abend freigenommen, ihre Kinder möglicherweise bei einem Babysitter untergebracht oder auch nochmal eine einstündige Reise oder manchmal noch mehr auf sich genommen und dann auch noch ein Ticket bezahlt für einen gewissen Preis. Und die alle haben dann die Entscheidung getroffen, also diesen Abend da unserer Musik zu widmen. Das fände ich schon eben bei einer oder zwei Personen also absolut ungeheuerlich und Grund zu so einer riesen Dankbarkeit. Und dann sind das so viele. Und da denkt man dann manchmal schon, das kann man gar nicht in Worte fassen, wenn man sozusagen die Freude über jede einzelne Person so ins Herz lassen möchte und das dann plötzlich bei, man die dann sieht in der Schlange vorm Konzert, die haben sich jetzt alle, das sind alles einzelne Personen, die es jetzt für sich entschieden haben. Da denke ich manchmal schon, da müsste einem eigentlich so das Herz platzen vor Dankbarkeit, dass die das alle machen und da Lust drauf haben. Das ist schon irgendwie wirklich toll.
Und trotz dieser tollen Orte, die du genannt hast, seid ihr ja auch manchmal immer noch auf der Straße unterwegs. Ne? Das klingt jetzt so auf der Straße, aber ihr seid ja immer noch bei zum Beispiel Stern, Brückenabriss, die Demo, da habe ich euch gesehen. Das geht dann so ein bisschen guerillamäßig. Übrigens, da spielt Meute und dann kommen auch nochmal extra viele Leute und so. Wie wichtig ist denn das für euer Selbstverständnis als Band, diese Sachen auch weiter beizubehalten, auch wenn ihr euch offensichtlich jetzt auch andere tolle Gigs auf die Fahne schreiben könnt?
Ja, ach, das gehört ja irgendwie so zu uns dazu und ist uns einfach wichtig, weil es einfach auch total schön ist. Und wir dann so dicht, also einfach auf der Straße das echte Musikmachen erleben und so diese ganz, also das eine ist ja auch echtes Musikmachen, aber einfach so diese ganz unmittelbare Freude, ungefiltert, also ohne, dass da mit Mikrofon was verstärkt ist oder sonst wie. Also das da so eins zu eins so Menschen zusammenkommen und wir zusammenkommen und ein Resonanzkörper entsteht. Also wir bringen die Luft zum Vibrieren und Schwingen und die Menschen nehmen diese Schwingungen auf und haben wiederum ihre Schwingungen, die sie an uns zurückverteilen, und das passiert ja auch bei den größeren Konzerten, und auf der Straße ist das dann doch nochmal anders intensiv und auf eine Art vielleicht auch noch intensiver.
Es hat ja aber auch ein bisschen was mit Haltung zu tun, oder? Weil man muss sich ja auch überlegen, bei welchem Ereignis man mit auftritt und es unterstützt. Wie wichtig ist das? Du hast es bei den Blitzfragen gerade eben schon anklingen lassen, das Thema Haltung, politisches, gesellschaftliches Engagement.
Ja, das ist uns natürlich, oh nee, natürlich stimmt ja nicht. Es ist uns total wichtig. Ja, insbesondere das Thema Menschenrechte und Gerechtigkeit und Gleichberechtigung ist für uns einfach so ein zentrales Thema für sich, das sich gerade extrem lohnt oder unserer Meinung nach eben total wichtig ist, Haltung zu zeigen und sich einzusetzen. Und deswegen machen wir da dann auch immer wieder diese Aktionen, wo wir einfach das, was wir am besten können, nämlich irgendwo auf eine Straße zu gehen und ohne weiteres einfach zu spielen und uns dabei zu bewegen. Also das ist ja unser
Ihr habt Camp. Kein Textproblem, sage ich mal.
Wir haben kein Textproblem und wir haben auch nicht jetzt ein Problem, dass wir eine Steckdose brauchen oder so. Oder dass wir, also wir können uns ja bewegen.
Ja.
Und wir können auf die Straße gehen und wir können eine Parade oder einen Umzug machen.
Ihr könnt Stimmung machen.
Genau, wir können auch eine Stimmung machen. Und deswegen zeigen wir da, ja, dass es wichtig ist, da Menschen zusammenzubringen und das versuchen, das auch irgendwie ohne Worte zu zeigen und zu tun und diese Verbindung herzustellen. Und manchmal geht das ohne Worte vielleicht auch sogar leichter, als wenn man das so lange erklärt.
Ich sag mal, euer Konzept eignet sich dafür ja ganz gut. Wie wichtig ist es für euch, das auch gerade in Hamburg immer mal wieder zu machen, also auch in Hamburg präsent zu sein als Meute mit einer Botschaft?
Ja, natürlich ist uns das total wichtig, weil wir aus Hamburg kommen und wir hier unser Zuhause haben und auch glauben, dass ja einfach der Ort, wo man wohnt und wo man lebt und wo man arbeitet, natürlich auch der Ort ist, wo man am besten Einfluss nehmen kann auf was dort passiert und vielleicht ja auch das beste Gefühl dafür hat, was los ist und wie die Stimmung ist und auch am meisten Glaubwürdigkeit. Also es ist ja, jede Stadt und jeder Ort ist ja unterschiedlich. Und wir könnten sicher auch in New York auf eine Demonstration gehen. Wer weiß, passiert sicher vielleicht ja auch nochmal. Bloß der hört es dann ja auch irgendwann auf mit unserem Know-how über die Lokalpolitik. Also worum geht es da den Leuten wirklich? Also und das können wir hier in Hamburg natürlich ein bisschen glaubwürdiger tun.
Gibt es denn was, was typisch hamburgisch ist an Meute?
Ich glaube schon, ohne dass es jemals beabsichtigt war oder jemand irgendeine Idee war, glaube ich schon, dass wir nämlich elektronische Musik und Live-Musik vermischen, ist eigentlich etwas, was auch zum Hamburger Nachtleben passt. In Berlin ist ja das Klischee und vielleicht aber auch ein bisschen die Wahrheit, wenn man abends weggeht, dann läuft ja extrem viel elektronische Musik. Was deswegen gehen wir ja auch alle so gern nach Berlin. Und wenn Berliner nach Hamburg kommen, dann sagen die oft, ach, das ist irgendwie cool hier. Ich war jetzt neulich in so einem Club oder einer Kneipe, der lief Soul oder der lief also Live-Musik und wir haben hier die ganzen Clubs auf der Reeperbahn, wo Live-Musik läuft und irgendwie ist hier natürlich elektronische Musik ja auch zu Hause, aber es ist eine leicht andere Gewichtung und dass wir eben mit Live-Instrumenten elektronische Musik machen, ist dann vielleicht auch eine Idee, die in Hamburg geboren wurde, weil es irgendwie auch zu der Stadt passt. Vielleicht. Zufälligerweise, aber es war nie die Absicht.
Gibt es denn so einen Ort in Hamburg, wo Meute unwahrscheinlich gerne nochmal auftreten würde, wenn da so eine Verbindung zur Stadt ist und immer noch nicht war?
Ach, das gibt ja auch so, so einige, wo
noch ein Dach.
Auch schon waren, aber sicher nochmal ein Dach. Und wir waren noch niemals in der Elbphilharmonie. Und wir waren bisher auch noch nicht in der Sporthalle. Und das machen wir jetzt bald. Also da wollten wir unbedingt schon mal spielen. Und sonst ach, müssen den, die Frage nehme ich mal mit und denke mal drüber nach. Und dann sollten wir es eigentlich einfach machen.
Zusammen mit Südamerika.
Ja, das stimmt.
Okay, 2025, der Kalender ist sehr gut gefüllt. Ich habe reingeschaut, wir treffen uns dann an einem Tag im August und du solltest heute Abend eigentlich in Konstanz sein. Bist du nicht? Das ist der Beweis dafür, dass du keinen Cheat erzählt hast. Du spielst dich offensichtlich tatsächlich frei, denn du bist ja gar nicht in Konstanz. 2025, 10 Jahre. Ihr habt bisher, glaube ich, 5 Alben rausgebracht. Jetzt erscheint dann im September, glaube ich, 19. September, das 6. Das ist ein Best-of-Album. Jubel heißt es. Best of 10 Jahre. Ich glaube, Doppelvinyl sogar. Ich dachte, wow. Was erwartet uns denn auf diesem Album?
Auf dem Album feiern wir einfach unser 10-jähriges Jubiläum. Und
aber wie?
Mit doch mal dem Besten unserer letzten Jahre und es gab auch teilweise zwischen unseren Alben manchmal so Einzelveröffentlichungen, die es gar nicht auf ein Album geschafft haben. Insofern ist das jetzt erstmal gar nicht, von der Musik ist da gar nichts Neues drauf. Was sehr besonders ist, ist, wenn man die Platte aufklappt, wird da ein tolles Pop-Up-Kunstwerk drin vorkommen und wir wollen eigentlich einfach nur die 10 Jahre nochmal feiern und diese Zeit, die irgendwie wie im Flug auch vergangen ist, nochmal Revue passieren lassen und das dann auch eben mit unserer Tour abschließen und da nochmal so ein bisschen zurückblicken. Und dann werden wir diesen Winter ins Studio gehen und dann wird es auch schon wieder im Jahre 2027, vermutlich, spätestens, unser ganz neues Album geben, mit ganz neuer Musik.
Es geht also definitiv weiter, aber dennoch die Frage Best of, das ist ja immer die Frage, also was ist denn das Beste, Best of, wie entscheidet ihr das? Sind das einfach die erfolgreichsten Stücke nach Streamings, zum Beispiel nach Plays oder wie kuratiert ihr das?
Da ist viel Bauchgefühl dabei und viel auch nochmal Fragen, also wer in der Band jetzt welche Stücke so am hervorhebenswertesten findet. Mhm. Und da haben wir so gemeinsam dafür gesorgt, dass eben alle aus der Band so ihre Favorites.
Ganz basisdemokratisch?
Ja, ganz basisdemokratisch wird schwer, aber dass jeder eben so seine drei Lieblinge, so haben wir es, glaube ich, gesagt, genannt sind. Und dann hat sich dadurch eigentlich ziemlich schön so ein Bild ergeben, was so richtig gut auch zusammenpasst. Also alle haben so ihre eigenen unterschiedlichen Ideen, aber wenn man dann doch das so abgefragt hat, hat man gemerkt, das ist eigentlich dann doch eine sehr eine schöne gemeinsame Basis gibt, was wir so, ja, welche Stücke wir am schönsten finden. Und dann sind eben auch noch die draufgekommen, die bisher nicht auf Alben waren. Also es gibt dann jetzt eben zum Beispiel unser Riesenhit You and Me, den konnte man bisher nie auf einem Album erwerben. Und Hey Hey zum Beispiel auch nicht. Und diese Stücke, die sind jetzt auch mal endlich auf einem Album.
Was hast du als Chef der Band denn als deine drei Favorites gekennzeichnet? Weißt du das noch?
Ah, das hing hier noch bis vor kurzem.
Als Post-it an der Pinnwand?
Irgendwie als Post-it an der Pinnwand.
Ich arbeite ja auch gerne mit Post-its, finde ich total sympathisch.
Ja, ich weiß nicht mehr ganz auswendig, aber also der letztlich unser erstes Stück, also was ja ein Cover ist, Ray von der Berliner Band Am, ist für mich eigentlich nach wie vor der absolute Favorit, weil es wie kein anderes schafft, uns als Spielmannszug so elektronisch klingen zu lassen. Also wir suchen ja immer eigentlich nach dem Kern der elektronischer Musik zu elektronischer Musik macht, neben den elektronischen Geräten. Also ich hole nochmal ein bisschen weiter aus. Meine These ist, dass Techno aus zwei Gründen nach Techno klingt, nämlich einmal wegen der Technologie, also wegen Drumcomputern und Synthesizern, die eben auf Basis von Oszillatoren und Computern irgendwie Schallwellen erzeugen und gleichzeitig eben aufgrund der Komposition. Und die Art der Komposition, die sich etabliert hat im Bereich der elektronischen Musik und im Bereich des Techno, die hat eben so bestimmte unausgesprochene Regeln, also die sehr viel, das ist sehr viel weiter gefasst, als jetzt vielleicht früher so die Sonatenhauptsatzform war oder so. Aber es gibt eben bestimmte Elemente, die es so nach elektronischer Musik klingen lassen, auch wenn wir es mit akustischen Instrumenten spielen. Und danach suchen wir eigentlich die ganze Zeit. Und ja, unsere allererste Veröffentlichung, wie gesagt, Ray, bringt diese Idee am allermeisten auf den Punkt.
Bevor wir weitermachen, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Den Hamburger gibt's auch zum Schauen und Lesen im großformatigen Look mit einzigartigen Fotos und pointierten Texten von renommierten Hamburger Fotografen und Autoren. 4-mal im Jahr erscheint das Magazin, zu 100% echt und mit viel Liebe gemacht. Du bekommst deine Ausgabe im Internet unter www.derhamburger.info oder im Zeitschriftenhandel. Oder du sicherst dir ganz einfach dein Abo online, dann verpasst du garantiert keine Ausgabe mehr. Und jetzt zurück zum Gespräch. Lass uns mal zurück zu dem Album gehen, zu dem Best-of-Album einer Tour. Im Herbst geht's ins Studio, das heißt, die Tour wird vor Herbst ihren Höhepunkt finden, die 10-Jahres-Tour, entnehme ich dem. Erzähl doch mal, wo wird denn dieser Höhepunkt sein?
Ja, ein großer Höhepunkt wird ja sicherlich in Hamburg sein.
Das hoffe ich doch, wenn diese Verbindung zu Hamburg da ist.
Ja.
Vielleicht sogar in der Sporthalle, wo ihr immer mal spielen wolltet.
Ja, genau, in der Sporthalle, wo wir schon immer spielen wollten, wo sich die Geister erscheinen. Einige Leute sagen, die Konzerte, die ich gesehen habe, waren fürchterlich. Und viele Leute, die ich kenne, sagen aber auch, da habe ich die besten Konzerte meines Lebens.
Ich kenne auch beides,
gesehen.
Ja.
Und insofern sind wir gespannt. Also unser Konzert wird dann hoffentlich zu den besten Konzerten des Lebens.
Wann ist das?
Gehören. Es ist am 4. Oktober.
Mhm.
Und das wird richtig besonders. Und wir freuen uns total drauf als Band, denn wir haben jetzt unser letztes Konzertprogramm eigentlich fast 2 Jahre lang mit leichten Veränderungen eben über alle möglichen Kontinente gespielt. Und jetzt kommen wir eben wieder in die Städte, die dieses Programm schon kennen und haben ja auch das Best-of-Album. Also sind wir herausgefordert, eine komplett neue Setlist zu erstellen und zu bauen und nochmal alles umzuwerfen und alles, was richtig gut funktioniert, zu verabschieden und und wir müssen uns einlassen auf neue Dinge, die teilweise auch natürlich alte Dinge sind, die aber wirklich urlange her ist und die sind, und das wollen wir neu ordnen. Und so müssen wir jetzt ja aus diesem ganzen Material, was uns aus den letzten 10 Jahren zur Verfügung steht, was Neues zu erschaffen, was richtig besonders ist. Und da freuen wir uns schon sehr drauf.
Raus aus der Komfortzone, aus der spielerischen, klingt ein bisschen so.
Ganz genau, ja.
Okay, 4. Oktober, Sporthalle. Gibt es noch einen weiteren Höhepunkt? Wir erscheinen im September.
Ja, ach, das Erscheinen der Platte wird natürlich ein Höhepunkt. Und dann die ganze Tour. Also wir freuen uns, das geht quer durch Europa und da werden viele tolle Orte dabei sein. Und das ist, auch wenn wir viel auf Tour sind, ist es trotzdem immer wieder was Besonderes, wieder auf Tour zu gehen.
Ich stelle es mir auch irgendwie anstrengend vor, mit 11 Menschen auf Tour zu gehen. Also eigentlich wären Bands ja eher kleiner. Das hat natürlich neben den logistischen Herausforderungen natürlich auch ganz klar ökonomische Herausforderungen. Also am schönsten, ich glaube, auf Ed Sheeran sind sehr viele neidisch, der füllt ganze Stadien, aber steht alleine auf der Bühne. Also mehr kann man, glaube ich, da nicht verdienen wahrscheinlich. Also insofern stelle ich mir das nach wie vor herausfordernd vor.
Absolut. Ich stelle es mir allerdings auch herausfordernd vor, alleine auf Tour zu sein. Also ich beneide jetzt nicht DJs eigentlich, die ganz alleine durch die Welt chatten.
Ja.
Oder dann vielleicht noch irgendwie 1-2 Leute aus ihrem Team dabei haben. Also die Größe unserer Band, die birgt natürlich kommunikative Herausforderungen. Und natürlich müssen wir irgendwie sehen, wie wir mit so vielen Menschen auf ja teilweise sehr kleinem Raum 24 Stunden am Tag klarkommen. Und gleichzeitig macht das das Leben natürlich auch schön und bereichert es. Und wir wachsen daran und wir schaffen das, mit unseren Beziehungen so umzugehen, dass wir alle unsere Bedürfnisse artikulieren und anderer Leute Bedürfnisse erkennen und aufeinander Rücksicht nehmen und sich auch mal so den eigenen Raum zu gönnen, wenn man ihn mal braucht, und dann vielleicht mal einen Spaziergang allein zu machen und dann sich auch wieder in die Gesellschaft zu begeben und mit anderen Leuten gemeinsam einen Spaziergang zu machen oder abends zu feiern oder abends auch früh ins Bett zu gehen und dann morgens Sport zu machen. Also wir sind, glaube ich, schon alle auch gut darin, uns da so selber und als Team durch zu navigieren. Und das ist sicher auch mal fordernd. Und ich erlebe es hauptsächlich als bereichernd.
Aber ihr seid nicht in einem Tourbus unterwegs, wo die 11 Menschen dann auch schlafen?
Doch.
Auch?
Ja.
Es gibt ja Menschen, die verweigern sich da mit steigendem Alter. Wie sieht es da bei dir aus?
Also wir sind ja vor allem nicht nur 11, wir sind ja eigentlich 19.
Ach, das kommt noch dazu.
Mit unserer ganzen Crew
ja.
dabei. Und da sind wir zusammen im Bus. Und da hat man dann ein gemütliches Bettchen. Das ist nicht sonderlich groß, aber ich kann da eigentlich sehr gut schlafen. Und das wackelt dann so ein bisschen. Wenn man, ja, also meistens haben wir auch Glück, also in den allermeisten Fällen, und haben dann auch tolle FahrerInnen, die es schaffen, wenig zu bremsen und langsam durch die Kurven zu gleiten. Und dann kann man wunderbar schlafen und hat den ganzen nächsten Tag Zeit in der neuen Stadt. Also wir alle wissen es eigentlich sehr viel mehr zu schätzen, als in einem Hotel dann abends zu schlafen und am nächsten Tag ganz früh aufzustehen und dann den ganzen Tag sich erstmal in einem Fahrzeug zu befinden und danach direkt dann so ein Konzert zu haben.
Also eine Kröte muss man schlucken, ne?
Ja, das ist schon eigentlich also ein Riesenluxus mit diesen Nightlinern.
Lass uns nochmal auf das Thema Auswahl der Songs zu sprechen kommen und Eigenkomposition. Du hast ja gesagt, du hast jetzt wieder Zeit, da auch selber wieder mehr an das Thema ranzugehen, eigene Songs. Und als wir uns getroffen haben 2018, war das auch eigentlich auch der Sprung, wo du gesagt hast, stilistisch möchten wir eigentlich mehr eigene Kompositionen bringen. Und es sind ja auch ein paar erschienen. Ich glaube, auf Tumult waren auch ein paar eigene Songs zu hören. Trotzdem seid ihr ja immer noch mehr mit Interpretationen von bekannten DJ-Tracks unterwegs. Wie ist das zu erklären?
Also mittlerweile ist das eher einigermaßen 50-50.
Okay.
Schon, also auf den vergangenen Alben. Und was auch unsere Veröffentlichung dann im also auf den Streamingdiensten oder auf YouTube betrifft, gibt es jetzt auch keinen großen Unterschied eigentlich. Also, dass die Coverversionen erfolgreicher sind als die Eigenkompositionen.
Mhm.
Und die Idee finden wir eigentlich weiterhin total schön. Also, ja. Wir wollen natürlich Eigenkompositionen weiterhin machen. Und gleichzeitig ist dieses Arrangieren der Coverversion auch einfach eine tolle Disziplin, wie ich finde.
Mhm.
Seit der klassischen Musik ja eigentlich. Also auch da ist es ja total gang und gäbe, dass Orchester Werke spielen von Komponisten, die schon tausende Male von anderen Orchestern anders interpretiert wurden, aber dass dieses Orchester nochmal sagt, okay, wir spielen das jetzt so in unserer Version. Und auch in der Popwelt bin ich ehrlich gesagt ein riesengroßer Fan von Coverversionen. Also ich mag das total gerne, wenn ein Stück in einem anderen Gewand nochmal so einen anderen Drive bekommt. Also ich meine jetzt nicht unbedingt die Chill-Out-Version, die dann so im Hotel
Fahrstuhlmusik
läuft, so, damit so ein bisschen weniger stört. Wobei ich das dann auch manchmal sogar witzig finde.
Ja.
Aber ich meine natürlich Leute, die einfach ein Stück nochmal so ganz, ganz anders interpretieren. Insofern ist das auch was wir weitermachen. Und ich finde, das ist einfach eine tolle Sache. Und das ist dann ja ein Stück, was es gibt. Und was, wenn es anders, ja, nochmal anders dargeboten wird, auch wirklich einem nochmal so was ganz anderes geben kann, wo man so neue Dinge entdecken kann.
Wie viele Menschen arbeiten bei euch dann an diesen Kompositionen, seien es eigene oder diese Neuarrangements? Also ich habe unter anderem den Namen Hans-Christian Stephan zum Beispiel gefunden, der sich da auch irgendwie mit austobt. Seid ihr zwei das oder wer ist da noch
mit dabei? Das sind so einige aus unserer Band. Also Hans, den du gerade genannt hast, Adrian, Hanak, Philipp Westermann, Philipp Andernach, André Wittmaden. Und auch unsere drei Drummer haben sich jetzt zusammengetan, auch fürs nächste Album ein Stück zu machen. Also das ist eigentlich, ja, beteiligen sich da eigentlich mittlerweile wirklich viele aus der Band an den Kompositionen.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass eigene Kompositionen sich insofern ja vielleicht auch noch mehr lohnen, dass wenn ihr auftretet,
ihr dann natürlich GEMA-technisch nochmal anders dasteht, oder? Oder ist das eigentlich nicht so entscheidend?
Ja, doch, von dem Aspekt ist es natürlich auch nochmal irgendwie interessant.
Weil ansonsten, wenn ihr oft für die, die das Prinzip nicht kennen, wenn man einen Song GEMA-technisch für sich angemeldet hat als eigenes Werk und man spielt ihn, kommen die Gelder, wenn er dann live präsentiert wird, zu dem künstlerischen Erzeuger, der dann wiederum ihr seid und nicht ein anderer DJ, ne?
Ja, genau. Das ist natürlich auch nochmal so ein Faktor, wobei das jetzt bei uns dann, also nicht der Hauptteil unserer Entscheidung ist, sondern wir versuchen schon, wenn wir uns über die Setlist Gedanken machen, schon eher darauf zu achten, dass das wirklich knattert.
Künstlerisch überzeugt.
Ja, genau. Also, dass es einfach ein toller Bogen ist.
Oder einfach knattert, ist auch ein schönerer Begriff. Es muss knattern. Aber finanziell muss es natürlich trotzdem auch knattern. Ne? Es ist eine große Band, da sind natürlich logistische Herausforderungen. Es ist nicht ganz günstig, dass man als Musiker von den Streamings oder gar Albumverkäufen jetzt nicht blendend dasteht. Das hat sich, glaube ich, inzwischen rumgesprochen. Das heißt, euch bleibt ja eigentlich nur die Chance, richtig viel zu spielen, oder? Funktioniert das Konzept oder muss sich da noch was ändern?
Nee, aber klar, du hast recht, es muss knattern, wenn so viele Leute auf der Bühne stehen und eben auch so viele hinter der Bühne daran arbeiten, dass alles
das
funktioniert.
Das kommt noch dazu,
ja. Und man eben mit zwei Nightlinern unterwegs ist und dann ist da noch ein Truck dabei und da ist noch Licht drin, das man sich ausleihen muss und dann gibt es noch Leute im Büro, die sich kümmern und Leute, eine Booking-Agentur und so weiter. Also es sind einfach viele, viele Menschen beschäftigt. Und Konzerte sind heutzutage im Musikgeschäft schon der Ort, wo eigentlich am meisten Geld verdient wird. Und das ist natürlich ein glücklicher Zusammenhang mit der unserer Kompetenz als Liveband. Und deswegen spielen wir halt natürlich auch so viele Konzerte, weil das eigentlich ist, was sich lohnt und gleichzeitig bringt uns das auch Spaß. Und dann haben wir Gott sei Dank das große Glück, dass uns eben Leute in verschiedenen Ländern folgen und Lust haben, zu unseren Konzerten zu kommen. Und dadurch ergibt sich dann natürlich ein relativ großer Radius, dass es auch viele Chancen gibt und Möglichkeiten, viele Konzerte zu spielen.
Es gibt ja gerade eine große Diskussion um die Ticketpreise. Wie siehst du denn das? Sieht Meute das auch als Problem oder ist das für euch jetzt nicht so ausschlaggebend, diese Preisdiskussion der Tickets und dass Menschen vielleicht weniger kommen, weil es einfach zu teuer wird?
Das ist natürlich ein Riesenthema für uns. Wir sind jetzt ja noch nicht die Band, bei der es so diese Wahnsinnspreise.
Ihr seid nicht Adele.
Wir sind nicht Adele. Dann würden wahrscheinlich auch gar nicht mehr so viele Leute kommen. Also, aber wir haben natürlich auch so eine. Wir möchten natürlich auch, dass es alles moderat bleibt, mal abgesehen davon. Und ich sehe das schon total kritisch, dass diese Tickets für Taylor Swift und Adele und Beyoncé und so weiter eben so wahnsinnig teuer sind. Denn das führt natürlich dazu, dass Menschen sich dann die sich dieses Ticket kaufen, dass diese Menschen sich genau Gedanken darüber machen, wie viele Konzerte sie denn sonst noch so im Jahr besuchen kann. Also was da noch in ihrem Budget ist. Und dann fallen eben die kleineren Konzerte im Knust und im Übel und Gefährlich und so weiter flach. Und das ist natürlich ein Problem. Und wenn man nach Amerika guckt, wo wir dann jetzt ja auch hin und wieder mal waren, dann sieht man, dass es da einfach noch so wahnsinnig viel extremer ist. Also was da Tickets für Konzerte und so Sportveranstaltungen kosten. Also es geht so in die, also in die Tausende und mehrere Tausend Euro für einen Sitzplatz irgendwo im Theater oder beim Basketball. Und das ist natürlich absurd und da ist dann so der Kapitalismus grenzenlos. In Deutschland vielleicht noch nicht ganz so, aber es wäre ja wäre irgendwie schon schade, wenn die Entwicklung dort hingeht. Und schöner, um jetzt auch mal eine positive Idee zu teilen, wäre natürlich, wenn man das dann auch schafft, zu im Zweifel auch zu subventionieren. Also man muss, glaube ich, nicht Adele subventionieren, aber Popmusik an sich, also gerade auch in dem Newcomer-Bereich, hat einfach große Probleme, überhaupt zu existieren. Also wenn da 300 oder 400 Leute ein Ticket nur kaufen, ob das denn jetzt 10 oder 12 oder 18 Euro kostet, ist es einfach total schwer, damit eben diesen ganzen Abend zu gestalten. Und wir wissen das ja aus der klassischen Musik, dass es da einfach selbstverständlich ist, dass das einfach staatlich oder von der Stadt oder vom Land unterstützt werden muss. Und da sehe ich eigentlich immer wieder, dass das eigentlich auch dieses Selbstverständnis in die Popmusik mal wandern müsste, beziehungsweise in die Politik, dass das auch was mit Popmusik zu tun haben könnte. Und wir sehen insbesondere in Frankreich auch, wenn wir da auf Tour sind, dass es da einfach eine riesengroße Diversität an Musikfestivals gibt in kleineren Orten und in kleineren Städten, wo es ein buntes Booking gibt und wo man merkt, da sind die Musikfestivals nicht nur in der Hand von so großen Konzernen, sondern vielmehr werden die von der Stadt gemacht oder vom gemeinnützigen Verein und machen aber trotzdem ein großes Ding und fettes Ding und es ist nicht ganz so kommerzialisiert und kommerzgetrieben. Und das wäre eigentlich schön, denn nach wie vor ist ja dann Popmusik nicht nur ein Produkt, sondern eben auch Kultur.
Ja. Und zudem, du hast ja gerade eben schon gesagt, dann fallen die schönen Konzerte im Knust und so weiter weg. Es fallen ja letzten Endes irgendwann auch die Orte weg, ne? Dann die Hamburger Clublandschaft, um das wieder zu regionalisieren, runterzukochen, die ist ja auch durchaus gebeutelt. Also
total.
Das ist ja alles nicht easy.
Total. Und das ist natürlich dann eigentlich wird dann zu einem gesellschaftlichen Problem.
Was, glaube ich, viele noch gar nicht so sehen, oder? Man stelle sich vor, es hätte die Beatles nie gegeben.
Ja.
Zum Beispiel. Da wird uns allen doch was fehlen. Das ist dann natürlich irgendwie auch, du sagst, politische Aufgabe. Das ist natürlich auch eine Aufgabe für so eine Stadt wie Hamburg zum Beispiel, ne? Durchaus.
Ja, absolut.
Sich darum zu kümmern. Und sind wir, um zurück zur Meute zu kommen, 10 Jahre, das nächste Album kommt schon im Herbst. Also ich habe schon gesagt, es geht offensichtlich weiter. Es endet nicht mit 10 Jahren. Es gibt ja Bands, die sagen, was soll noch schöner oder Gruppen, ich weiß gar nicht, bezeichnet ihr euch als Band überhaupt? Oder
wir sagt sind
ihr,
eine wir Band. Sind ein,
okay. Es gibt da so Bands, die sagen, 10 Jahre, Mensch, was soll da noch kommen? Wir machen jetzt Schluss.
Fettes Brot. Fettes Brot
zum Beispiel. Ja. Richtig. Wo du ja auch schon mitgespielt hast, glaube ich, ne, als Trompeter.
Ja, und wir haben das Abschlusskonzert von denen auch begleitet.
Siehste. So, und kannst du das nachvollziehen? Hast du diesen Gedanken mal gehabt?
Also ich habe den Gedanken bisher jetzt nicht gehabt mit Meute, aber ich kann auch schon verstehen, wenn Leute sagen, ich schließe jetzt mal ein Kapitel ab und dann kommt vielleicht ein neues Kapitel. So, also das ist ja so Geschmackssache. Und manchmal kann man sowas ja auch vermischen oder verbinden. Oder es gibt auch Leute, die sagen, wir machen mal eine Pause und irgendwann machen wir wieder weiter. Ist jetzt nicht so, dass ich dieser Gedanke, also dass ich den nicht nachvollziehen kann, aber mit Meute sehe ich das erstmal nicht, denn das ist ja so eine schöne Sache und es sind so viele Leute dabei, die davon jetzt letztlich auch leben können. Und gleichzeitig bietet es ja auch die Möglichkeit, parallel andere Sachen zu machen. Also weil wie du es anfangs schon erklärt hast. Also kann man auch eine Vertretung mal schicken zum Konzert, um was anderes zu realisieren. Also insofern sind wir da ja Gott sei Dank nicht so gefangen in so einem
Konstrukt,
was so uns so ganz doll einengt, sondern das ist ja auch so bewusst so gebaut, dass es auch ein bisschen Freiheiten gibt und insofern sehe ich da jetzt so erstmal nicht die Notwendigkeit. Auch wenn eben eine Band zu zweit oder zu dritt oder wie auch immer beschließt, ach ja, irgendwie haben wir jetzt mal Lust auf was anderes. Why not?
Ich habe dich damals, als wir uns getroffen haben, aber durchaus als Stratege gesehen, der immer so einen Plan der stilistischen, künstlerischen Weiterentwicklung im Blick hat. Damals war es eben okay, wir möchten noch andere Kontinente haben. Den Kontinent haben wir jetzt noch, den gibt es noch, den Plan. Dann kam so dieses Thema Eigenkomposition, das soll mehr werden. Wie ist denn da der Plan? Hast du noch Stories im Blick, die Meute noch erzählen kann, Richtung, in die diese Band reisen kann, dann in den nächsten 10 Jahren, wenn wir ganz groß denken und einfach weiter in Dekaden bleiben?
Ja, also erstmal ist musikalisch längst noch nicht das Universum von uns durchflogen worden, was es gibt. Wenn man elektronische Musik mit akustischen Instrumenten übersetzt oder versucht zu erzeugen, da jedes Mal eigentlich, wenn wir wieder neue Stücke schreiben oder neue Stücke proben, merken wir, wie viel es da eigentlich in diesem Universum noch zu entdecken gibt, musikalisch. Und außerdem, du siehst hier oben so diese Bauklötze, die aussehen wie so kleine
Pyramiden.
Genau, die...
Blau und weiß?
Genau, die Farben haben jetzt eigentlich nichts zu tun. Das ist eigentlich so ein Schweizer Spielzeug. Aber damit kann man so Pyramiden bauen, die vielleicht eine Weiterentwicklung unserer Bühnenpyramide sein können. Also was für uns jetzt natürlich auch auf dem Plan steht, ist, wie können wir unsere Bühnenshow erweitern und das ist eigentlich das, woran wir strategisch auch gerade arbeiten. Also wie sieht Meute 2027 aus, wenn wir eine neue Platte rausbringen und eine neue Bühnenshow machen? Was passiert da alles Neues und wie wird eben ja so das zeitgemäße Erscheinen einer Techno-Marching-Band sein und wie schaffen wir es, unser Publikum da einfach noch mehr reinzuziehen? Also geht es dann eigentlich vielleicht noch mehr darum, jetzt, wo du über die Strategie sprichst, zu überlegen, also wir haben jetzt in den 10 Jahren schon geschafft, so eine klare Richtung zu gehen, die in den ersten Jahren ja so noch ein bisschen mehr Erklärung bedurfte. So, hä, was ihr macht Techno mit der Marching Band, verstehe ich nicht. Und das musste man so ein bisschen erklären, also anhand von unseren Konzerten und anhand von unseren Videos haben wir dann so alle mit auf eine Reise genommen und jetzt versuchen wir einfach dieses Ziel noch mehr einzuengen und dieses Messer vielleicht noch mehr zu schärfen, dass es noch krasser wird.
Mehr Konfetti.
Vielleicht auch mehr Konfetti, aber eben in alle Richtungen. Also mehr Konfetti und mehr Techno und mehr Licht und mehr Licht aus und wieder Licht an. Also mehr Gegensätze und was... Also wie kann man, also letztlich wie KünstlerInnen sonst auch einfach in ihrer Weiterentwicklung immer mehr zu ihrem Kern vordringen. Also ich denke jetzt gerade im Kopf an Picasso oder auch an Miles Davis oder so. Also man kann das Spiel ja immer weitertreiben und noch immer zuspitzen. Und das ist dann jetzt eigentlich mehr die Idee, also wirklich eine künstlerische Zuspitzung dessen, was wir tun.
Holst du dir dafür Inspiration von außen oder tüftelt ihr da weiter alleine drauf rum? Also gerade bei sowas wie Bühnendramaturgie, da sind ja auch, es klingt so ein bisschen auch nach filmischen Elementen, da kann ja alles reinkommen aus allen Welten, die da sonst noch künstlerisch kreativ draußen unterwegs sind in der audiovisuellen.
Ja, ja. Welt. Also die Inspiration von außen, die kommt natürlich erstens durch das ständige Erleben der Umwelt, also der Himmel und der Baum und die anderen Konzerte, die wir sehen. Und natürlich sprechen wir auch mit anderen Leuten und wir haben ja auch jetzt schon jetzt eben ein großartiges Team, die sich um unsere jetzige Show kümmern und mit denen sind wir natürlich im Austausch. Bertil, der gerade bei uns das Licht macht, der hat Ideen einerseits und andererseits auch ein Wissen, was geht und was geht nicht, das ist dann ja auch die Frage. Also dann hat man einen Traum und dann muss man auch überlegen, ja. wie realisiert man das und was können wir eigentlich machen? Und da sind wir schon am Brainstormen und haben verrückte Ideen und manchmal kommt
die dusselige Realität ins Spiel.
Das so, genau. Und manchmal denkt man aber auch, die Idee, die ist vielleicht viel zu abgefahren, aber dabei ist sie eigentlich leicht zu realisieren. Oder ganz andersrum, man denkt, diese Idee, das müsste doch jetzt easy sein, aber dann kommen da viele Hürden und Hindernisse. Aber so auf dem Pfad versuchen wir einfach da unser ganzes Sein und Außenbild, aber eben auch Innenbild und die Musik zu schleifen und werden auch in der Tat, also auch als Band merke ich, also oder merken das hoffentlich auch die Leute auf unseren Konzerten, werden wir auch immer besser. Also da diese Weiterentwicklung findet vielleicht jetzt auch in so einem bisschen feineren Spektrum statt, aber es bringt irgendwie auch mindestens genauso viel Spaß wie der Anfang, wo das noch eher so um so ein groberes Bild geht, aber das grobere Bild steht und jetzt kann man immer mehr noch im Detail das alles noch ein bisschen feinjustieren.
Ich verstehe, dass du dich dafür freispielen musst, weil ich glaube, solche Ideen kommen nicht, wenn man in dieser Routine zwischen Tourbus, Konzert und irgendwie Orga festhängt. Und es klingt wahnsinnig spannend. Ich bin sehr, sehr gespannt. 2027, sagst du, kann man die ersten Ergebnisse dann sehen?
Ja.
Okay. Wir sind am Ende dieses Gesprächs bei der Abschlussfrage angekommen.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, das wäre auch eine Reise. Deshalb passt das ganz gut, das hier zu stellen. Stell dir vor, du müsstest Hamburg für eine unbestimmte Zeit verlassen. Ein bisschen länger. Also jetzt nicht nur für eine Tour, für keine Ahnung, wie lange jeder tourt, 2 Monate oder so, sondern für eine längere Zeit. Und du hättest aber noch 24 Stunden in Hamburg. Was würdest du in 24 Stunden in dieser Stadt treiben? Deine persönliche Abschiedstournee von Hamburg?
Also ich würde erstmal diese Strecke morgens, glaube ich, tatsächlich nochmal lang joggen. Mhm. Ich würde am Alma-Wartenberg-Platz gibt es ein das Vulcão, ein kleines portugiesisches Café, da würde ich noch so ein Croissant essen mit Käse und Chorizo.
Was ganz Gesundes, ja?
Was ganz Gesundes, ja, also wenn 24 Stunden nicht, gesund kann ich ja dann noch danach. Aber was lecker ist und der Kaffee, da ist auch echt gut. Also wenn ich jetzt mein Studio nicht mitnehme, dann würde ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen hier, also wo wir gerade sitzen, nochmal reingehen und sein. Und ich hoffe natürlich, das Wetter ist gut an diesen 24 Stunden. Also ich würde, glaube ich, auch draußen noch ein bisschen spazieren. Vielleicht mich hier im Aalhaus auch nochmal abends hinsetzen auf einen Drink oder ein Weinchen. Mein Radius ist ja gar nicht so weit hier in Altona. Also ich wohne ja hier in Altona, also auch in der Nähe vom Fuchs, wo wir sitzen. Und irgendwie hätte ich, glaube ich, auch Lust, noch ein bisschen hier zu hängen. Also hier in dem Viertel, weil ich das eigentlich schon schön finde, hier zu sein. Und auch wenn ich mal länger weg gewesen bin, freue ich mich dann eigentlich immer extrem drauf, hierher zu kommen. Und so viel fehlt mir dann eigentlich gar nicht. Ja, ich glaube so, dass das ist noch ein nettes Konzert, würde ich mir angucken. Das finde ich, gehört auch noch dazu. Noch ein nettes Konzert und abends vielleicht auch nochmal so ein bisschen irgendwo in den Pudel gehen. Oder hier in Slot, im Fuchs. Ja.
Das war Thomas Buhorn von Meute. 10 Jahre Techno-Marching-Band, made in Hamburg. Und verliebt ist er immer noch in seine Band, in die Musik und in diese Stadt. Falls du Meute live erleben willst, am 19. September erscheint ihr Best-of-Album Jubel. Und am 4. Oktober spielen sie in der Hamburger Sporthalle. Ein Heimspiel, das garantiert laut, intensiv und besonders wird. Ich sage danke fürs Zuhören. Teile die Folge doch gerne mit deinen Lieblingsmenschen, die Musik, Hamburg und Kultur genauso lieben wie du. Wenn du Fragen, Themen, Ideen, Anmerkungen hast, sende diese gerne an hello@soundsandpods.studio. Wir freuen uns drüber. Wir hören uns dann wieder am 15. Oktober. Es bleibt musikalisch, nur dass die Meute an Menschen, die dann auf der Bühne stehen wird, um einiges größer ist. Am besten abonnierst du den Podcast, dann verpasst du keine Folge. In 2 Wochen serviert mein Kollege Boris Rogosch wie gewohnt kulinarischen Hörstoff, auch schick. Und damit verabschiede ich mich für diese Folge. Grüße und Liebe gehen raus an unseren Sounds and Pots Postproducer Stefan Enrichkeit, an Laura Matamorosch, die das Cover Artwork verantwortet, und an die Crew vom Hamburger. Und natürlich an dich, denn du bist eigentlich die wichtigste Person in diesem Podcast. Wir hören uns und vielleicht sehen wir uns bei der ersten Hamburger Podcast-Nacht am 13. Oktober im Hansa-Theater ab 18.30 Uhr. Bis dann!
Dies ist eine Produktion von Sounds und Pods Hamburg, Studio für kreative Audioformate.